so eine Art Clicky-Bunti-Datenbank-Query-System für die Verwendung bei der Strafverfolgung, in Intelligence Gathering, bei Corporate Intelligence und ähnlichen netten Einsatzzielen.
Ja, Grund dafür ist primär zuerst einmal die Datenmenge, die mittlerweile auf diesem Planeten anfällt. Es hat sich gezeigt, dass der Trend ganz eindeutig weg von Inhalten, von Kommunikationsinhalten zu Metadata geht. Also wer kommuniziert mit wem wann und in welcher Länge und Intensität. Daraus lässt sich ja hervorragend, wie wir später sehen werden, eine Information darüber gewinnen, inwiefern Kommandoflüsse stattfinden. Prinzipiell ist es so, dass es aber relativ schwer ist, diese Daten sinnvoll zu parsen. Jeder kennt das, der schon mal seine Logfiles auf seinem Rechner angeguckt hat. Da fallen einfach eine ungeheure Menge Daten an. Die miteinander zu verknüpfen ist nicht ganz einfach. Eben dafür gibt es Software aus dem Bereich KI. Diese Software Watson, die wir heute zeigen möchten, stammt von einer US-Firma namens Harlequin, die im Bereich Lisp sehr aktiv ist. Lisp wird seit den späten 70ern beim US-Militär für KI verwendet. Diese Software war ursprünglich nur für Law Enforcement gedacht, wird inzwischen eben, wie Andreas ausführte, auch für Business Intelligence verwendet und dient einfach nur dazu, Daten zu visualisieren, ist aber eine relativ mächtige Sprache. Primärer Anwendungszweck bisher ist aber immer noch Law Enforcement, und zwar von den Rohdaten, die anfallen, bis hin zu Court Evidence. Da fällt dann ein PDF am Ende raus und das kann man im Gerichtssaal auf dem Beamer halten und sagen, sehen Sie, Herr Richter, der hier hat Schuld. Vielleicht wollen wir es einfach mal demonstrieren.
Jo. Ich fange vielleicht einfach mal an, die Software ein bisschen vorzuführen. Die Ausgangsdaten sind Datensätze, wie sie halt im Rahmen von Verkehrsdatenüberwachung und in anderen Registerdaten anfallen, so Sachen wie wer wohnt zu welchem Zeitpunkt wo, wer hat wann mit wem telefoniert, wie viel Geld wurde von A nach B überwiesen. Das Datenbanksystem, das dahinter steckt, ist objektorientiert aufgebaut. Das heißt, es kennt sowas wie Personen und Ereignisse und Überweisungen, ähnliche Objekte und auch Relationen zwischen Objekten. So ist verheiratet mit oder arbeitet für oder im Prinzip durch den Benutzer frei definierbare Kategorien. Und Watson selbst ist ein Werkzeug, um solche Beziehungen grafisch darzustellen, um also Fragen an dieses Datenbanksystem zu stellen und da eine schicke grafische Antwort zu bekommen, die man leichter versteht als ein Tabellenlisting. Wir haben hier zum Beispiel mal die Ausgangsdaten. Es sind hier Objekte vom Typ Account, also Konten, und einfach eine tabellarische Aufstellung von Konten und Kontentypen und Accountinhabern. Das gleiche gibt es dann für Adressen. Nein, das war das falsche Chart. So sehen die Rohdaten aus. Die kann man entweder von Hand eingeben, indem man einen Editor für das Objekt aufmacht. Das geht wahrscheinlich einfach mit Doppelklick. Genau. Und dann kann man hier alles Mögliche eintragen. Und man kann dann auch noch spezielle Sorten von Adressen machen, wie Firmenadressen oder weitere Informationen. Steht halt objektorientiert, so wie man sich das vorstellt. Und eigentlich lustig wird es aber erst, wenn man die grafischen Queries benutzt. Also man kann zum Beispiel ist das richtige Pfeil? Die Queries fehlen. Wir nehmen ein anderes. Das ist bestimmt populär. Ah. Wie man sieht, benutze ich normalerweise Emacs. Hurra. Ich habe es schon kaputt gemacht? Nee, das ist völlig in Ordnung hier. Hier haben wir nämlich zum Beispiel Goods und da sind auch schon ein paar Queries definiert. Small Drugs Package, Large Drugs Package. Dann haben wir Events. Drogenverkäufe. Dann besonders interessant sind natürlich dann die Darstellung der einzelnen Objekte und ihre Relationen untereinander. Wir haben jetzt hier ein Chart, das die Drogenverkäufe darstellt, und zwar auf einer Timeline. Das heißt, das sind Ereignisse, die einen Timestamp haben. Das sind Personen, von denen man jeweils weiß, dass sie an dem Drogenereignis beteiligt waren. Und man kann dann also hier reingucken, gucken, da ist mein Verdächtiger. Der hat offensichtlich dafür gesorgt, dass diese Transaktion hier von vorne bis hinten durchgezogen wurde. Sieht man hier ja aber jeweils dran beteiligt, der Rest war zwar kompliziert und so weiter und so fort. Man kann sich angucken, welche Personen welchen Adressen zugeordnet sind. Man sieht schon, allein dadurch, dass das grafisch aufbereitet wird, erkennt man auf einen Blick viel, viel mehr Informationen, als man aus den Tabellen entnehmen kann. Und typische Polizeiarbeit war halt irgendwie früher über solchen Datenbanken zu stöbern und versuchen, Zusammenhänge herzustellen, in welchen Registern, war sehr aufwendig. Und hier hat man das halt on a Mausklick. Und das Beispiel, das hier vorgestellt wird, ist ein relativ einfaches mit relativ wenig Daten. Es gibt aber auch eine Professional-Version von Watson, die über ein vernünftiges Datenbank-Backend verfügt, wo man Hunderttausende von Ereignissen gleichzeitig drin haben kann. Zum Beispiel Her Majesty Prisons in den Vereinigten Königreichen setzen Watson ein, um ihre Gefängnisse zu verwalten. Das heißt, es ist für Watson verfügbar, wer, wann, mit wem, warum im Knast saß. Und sie können also auch Verbindungen zwischen Leuten aufgrund von Orten, wo sie sich gleichzeitig aufgehalten haben, entsprechend der Datenbank hergestellt werden. So nach dem Motto, ah, der könnte den im Knast kennengelernt haben. Schauen wir mal weiter. Und die große Stärke ist halt, dass man einfach beliebige Datenbanken dranhängen kann. Man hat eine Datenbank mit Telefonanrufen, hängt man rein. Man hat eine Datenbank mit die Datenbank der Einwohnermeldeämter, um zu sehen, wer an welcher Adresse gewohnt hat, entdeckt man, wer vielleicht im selben Haus gewohnt hat oder in derselben WG zum selben Zeitpunkt oder wer die Wohnung dann davor oder danach übernommen hat, sowas ist ja auch ganz interessant, oder dass die Wohnung, in der derjenige gar nicht wohnte, aber auf seine Cousine angemeldet war, die wiederum den anderen kannte, über all das lässt sich darstellen und lässt sich auch abfragen. Jo, können wir noch mal in ein anderes File reingucken. Bin ich? Das ist halt so ein typisches Beispiel aus einem Geldwäschefall. Wir haben hier jede Menge Konten. Ich zoome da mal ein bisschen rein. Wir haben hier also rechts mehrere große rausgehende Transaktionen. 1,5 Millionen stehen da. Da ist offensichtlich gewaschenes Geld angekommen. Wir wissen, wir haben Verdächtige, die haben da ein Konto, da ist eine große Menge Geld angekommen und man möchte nachweisen, dass das Geld aus schwarzen Quellen kommt. Guckt man sich die Überweisung an, und sieht dann schon, in welche Richtung die Geldflüsse kommen. Also von hier kommt das Geld, geht an viele, 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 viele Konten, geht hin und her, und landet dann aber letzten Endes doch alles da rechts. Man kann sich das jetzt auch in einem Transaction View anzeigen lassen, also jeweils nach den Timestamps der Ereignisse sortiert. Das sieht dann so aus. Ich weiß nicht, wer die Zeit gelesen hat, in der die Tapete des Schweizer Staatsanwaltes abgebildet war. Das war im Prinzip das Ergebnis von 3 Jahren Ermittlungen im Leuna-Fall, wo ein Schweizer Staatsanwalt sich hingesetzt hat und tatsächlich von Hand jede Menge Bankbewegungen nachvollzogen hat. Das war also eine komplette Doppelseite, eng bedruckt mit kleinen Pfeilen und kleinen Kästchen. Da stand irgendwo 11 Aquitaine. 270 Millionen, dann ging das nach unten, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, verzweigte sich und kam dann am anderen Ende wieder raus, floss nach Deutschland. Und es muss eine wahnsinnige Detailarbeit gewesen sein und dieses Tool kann halt dabei helfen, indem es sowas schon mal grafisch aufbereitet und man muss sich das bloß noch ein bisschen durch die Gegend zurechtziehen. Also wenn man das offensichtlicher machen will, wie es funktioniert, die entscheidenden Konten woanders hin tun, um dann die Richtung besser feststellen zu können. Das hier ist jetzt ein anderes Diagramm, das aus derselben Datenbank erstellt wurde. Organizations to People and Accounts, das heißt, welche Leute sind Geschäftsführer in welchen Firmen und welche Konten gehören denen. Wo man dann hier plötzlich ein sehr schönes Baumdiagramm hat, erkennt, dass dieser Mensch hier in der Mitte ja wohl doch eher großen Einfluss haben muss. Also im Prinzip die Zusammenhänge zwischen den Strohmännern aufzudecken, nachweisen zu können, dass Transaktionen im Auftrag eines Dritten durchgeführt wurden und so weiter und so fort. Sehr interessant sind auch immer solche Diagramme, wer hat mit wem telefoniert. Also hier ist es ganz offensichtlich so, dass hier eine zentrale Stelle abgehört wurde und mehrere Telefone angerufen wurde. Man kann hier nicht wirklich viel Struktur erkennen. Ich hoffe, das andere Beispiel enthält da interessante Daten. Ja, das ist doch relativ aufschlussreich. Also wir haben hier offensichtlich abgehörte Gespräche von oder mitgeschnittene Verbindungsdaten von 4 Leuten, nämlich diese Person. Also es sieht ganz genauso aus wie die Abrechnung, die man am Ende des Monats von der Telekom kommt, was da als Rohdaten drinsteckt. Also so, Anruf von nach, Subscriber ist... Und einen Timestamp dran. Und einfach indem man sich mal darstellen lässt, wer mit wem telefoniert und die nächste Verbindungsebene noch dazu nimmt, stellt man dann fest, dass es jeweils bei jeder Person Leute gibt, die scheinbar unbeteiligt sind und andere Leute, die in einem engen Netzwerk zueinander stehen. Das heißt, man kann da sehr schön Netzwerkstrukturen zwischen Leuten analysieren, indem man sich 2, 3 rauspickt, anfängt, deren Verbindungen sich anzugucken und nach Gemeinsamkeiten sucht. Und das Ganze macht dieses Tool dann auch noch automatisch für einen. Jo. Die Queries, die man machen kann, sind beliebig komplex, also bis hin zu Phone Calls im November zu einem bestimmten Ziel. Telefonanrufe, die von einer bestimmten Person durchgeführt werden und so weiter und so fort. Und man muss sich halt einfach nur mal vergegenwärtigen, dass es jetzt hier auf eine Handvoll Einträgen basiert, 100, 200 Einträge, und man schon damit im Prinzip Strukturen aufarbeiten kann, indem man bloß an ganz wenigen Punkten selektiv abhört und irgendwie wie weit mächtiger das Werkzeug ist, wenn man da hinten dran die wirkliche Datenbank hat. Die Telekom sammelt ja alle ihre Verbindungsdaten zum Beispiel in der Tera-Datenbank. Wenn man die einfach hier als Backend dran hat und dann einfach jeder beliebigen Person immer weiter hinterherklicken kann, immer sagen kann, zeig mir mal Verbindungen da oder die Personen, die die beiden Personen oft anrufen, dann wird einem schon Angst und Bange und dann ist klar, dass sie mit den Verbindungsdaten eigentlich schon ziemlich glücklich sein können. Gibt es erstmal Fragen soweit?
Wenn jetzt so ein Manager, der hat doch bestimmt 2-3 Handys, seinen Festnetzanschluss und den von sich zu Hause und von seiner Freundin, das ist doch eine ganze Menge, was du dann brauchst an Daten.
Aber trotzdem, selbst wenn du es nur ausschnittsweise hast, hilft dir das schon mal weiter. Und auch dann normalerweise, wenn eine Abhörung angeordnet wird, werden alle Anschlüsse einer Person gleichzeitig abgehört bzw. die Verbindungsdaten überwacht. Und mit der Tatsache umzugehen, dass eine Person mehr als ein Telefon hat, kann diese Software halt, weil da gibt es halt eine Beziehung, also ein Objekt Person und ein Objekt Telefonanschluss. Und jemand hat einen Telefonanschluss, kann mehrfach auftreten. Das heißt, man kann mehrere Telefonanschlüsse haben. Man kann dann halt Queries machen, zeig mir mal alle Gespräche, die von einem Apparat dieser Person gemacht wurden.
Und bei der TD1 wäre es dann ganz einfach für die Telekom, der dir sowieso die Daten dann.
Genau.
Okay, danke.
Wobei ja alle Netzbetreiber in der Bundesrepublik ihre Verbindungsdaten vorhalten, auch von Prepaid-Karten oder gerade insbesondere von Prepaid-Karten, nachdem dort kein Kundenverhältnis eingegangen wird. Und ich denke, dieses Beispiel illustriert relativ deutlich, warum auch gerade jetzt im zweiten Terrorismusbekämpfungsgesetz der Zugriff der Dienste auf die Verbindungsdaten der Telekommunikationsunternehmen, der Luftverkehrsunternehmen, der Postdienstleister und der Energieversorger gewährt wurde. Also es ist einfach unglaublich, was man mit dieser Datenmenge machen kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Daten aller deutschen Stromkunden, aller deutschen Telefonkunden, aller deutschen Flugreisenden oder Flugreisender deutscher Luftverkehrsunternehmen in dieser Datenbank.
Der Datenschutzbeauftragte von der Telekom hat gestern gesagt, sie hat keine Datenbank, wo alle Datenbanken drin sind, alle Anrufe drin sind, sondern es gäbe 7 Zentren und wenn die halt so eine Rufnummerüberprüfung machen, würden die alle nochmal alle 7 Datenabrechnungszentren durchgehen müssen. Es gäbe also keine Tera-Datenbank. Ja.
Das ist schon korrekt, nur sieht natürlich das zweite Antiterrorismusgesetz vor, dass der Zugriff für die Strafverfolgungsbehörden auf all diese Datenbank gewährt wird und dass dieser Zugriff unbemerkt vom Betreiber zu geschehen hat.
Gibt es sonst noch was zu zeigen? Wir können mal versuchen, das mit dem das können wir mal probieren. Wenn es hier drin Internet gibt, zufällig, was ich irgendwie ja schon fast bezweifle. Wir haben ja von diesem Kartenexperiment, also erinnert euch, einige Leute tragen Transponder in der Tasche und an einigen Workshop-Räumen liegen so Matten, bei denen die Transponder erfasst werden, wo dann die rein- und rausgehenden Personen mit ID gespeichert werden. Und wir wollten mal ausprobieren, ob wir es schaffen, vielleicht diese Daten in Watson zu laden. Wie immer hat die Zeit bei der Vorbereitung nicht gereicht. Also sind die Daten Chip-ID, ein Timestamp auf welcher Matte er war und ob er rein oder rausgegangen ist. Und ich glaube, wir kriegen diesen Timestamp nicht mal so eben gepasst mit Watson. Probieren. Windows. Wunderliches System. Ach ja, es gibt für diese Software diverse Extension-Module zu kaufen, wo große Kunden bereits ihre vordefinierten Templates und Reports und so weiter haben und Objekttypen, mit denen sie normalerweise arbeiten, zum Beispiel UK Operational Intelligence, US Operational Intelligence. Dann gibt es Her Majesty Prison Pack und auch noch einige andere Extensions für besonders Bankgeschäfte und so weiter und so fort. So. Zack. File. Data. Oh.
Vielleicht zwei Anmerkungen. Der Hersteller von Watson gibt als ein Beispiel der Nutzung an, dass ich Serien von Autodiebstählen oder Raubüberfällen so weit auswerten kann, wenn ich genügend Daten eingebe, dass ich sagen kann, die Überfälle fanden immer statt zwischen 22 und 24 Uhr und erstaunlicherweise war in der Nähe auch immer eine U-Bahn-Station der Linie 3. Das heißt also, ich kann sehr, sehr weitgehend damit arbeiten. Ergänzend, aber als eigenständiges Produkt, bietet der Hersteller auch ein Analyse-Tool für Text an. Ich kann diesem Tool Textdateien jeder Form bieten und er zieht daraus die Personen, die Ereignisse, die Organisationen und setzt die auch in Beziehung. Also das ist die Vorstufe, die ich brauche, um diese Daten dann Watson zu geben. Setze ich das Tool ein, um beispielsweise einen E-Mail-Verkehr auf einem E-Mail-Server großer Natur, Telekom oder auch nur ein nennenswerter einfacher Provider, dann kann ich dadurch sehr, sehr viel Informationen gewinnen. Ich kann verstehen, was passiert. Die Frage, die ich hier gerade bekam, war, ob es sprachabhängig ist. Ja, es ist sprachabhängig. Es gibt serienmäßig, glaube ich, nur Englisch, aber es gibt die System Development Kits, um andere Sprachen zu implementieren.
Ctrl A, Ctrl C. Ah. Jetzt kann ich das wahrscheinlich Ctrl hier trotzdem nicht reinpasten, weil es zu Ctrl groß ist. Ja. Na gut, fangen wir mal mit den Daten an. Das denke ich nämlich auch. Obwohl, es ist für Polizisten gemacht. Und es ist in Lisp programmiert. Aber er macht es.
Meine Frage. Das Ding produziert schöne bunte Bildchen, aber wer sagt mir, dass da wirklich das rauskommt, was die Bilder aussagen? Also wenn da rauskommt, irgendwie der ist der Boss von der Organisation.
Keiner. Stell dir einen Staatsanwalt in einem Gerichtssaal vor, der so tut, als wäre er in einer Fernsehshow und der schicke damit erstellte Bildchen an die Wand wirft und überlegt dir, wie viel Beweiskraft das hat. Also natürlich kann man mit diesem Tool Sachen herausfinden, aber man kann es genauso gut dazu missbrauchen, schöne, bunte, überzeugende Bildchen zu machen, weil, wie wir ja wissen, lässt sich so ziemlich jede Verschwörung hinreichend plausibel konstruieren, wenn man nur nach den richtigen Daten sucht.
Also gut, meine Frage ist einfach, die Dinger haben ja ziemlich Suggestivkraft. Was passiert, wenn man den einfach mit Müll füttert? Kommt da trotzdem irgendwas raus?
Also selbstverständlich. Die Integrität und Qualität der Daten ist unabhängig von der Aufarbeitung. Also ich kann das selbstverständlich mit einer Liste aller Kongressteilnehmer füttern und behaupten, sie seien zur Zeit X in diesem Raum gewesen. Zeitgleich. Ob das dann stimmt oder nicht? Nun.
Nein, meine Frage ist, habt ihr mal versucht, dem Ding einfach random Müll zu schicken? Ob der irgendwas daraus macht, was plausibel aussieht.
Sofern die Daten valide sind, das heißt, sich die einzelnen Felder parsen lassen und untereinander sinnvolle Datenformate haben, ja, kann man.
Gibt er dann irgendwie so, hallo, diese Daten ergeben keinen Sinn, das ist Unfug, oder macht er dann immer noch hübsche bunte Bildchen?
Also der Punkt ist, es besteht ja für das Programm keine Möglichkeit, den Sinngehalt der Daten zu prüfen, sondern übernimmt Werte aus Tabellenfeldern. Und je nachdem, was in diesen Tabellenfeldern steht, verwendet er die. Wenn ich statt einem Personenname da Auto reinschreibe, steht Auto besitzt. Also es sind ja für ihn nur Strings, die er passt.
Aber es gibt keinerlei, sag ich mal, Gegenkontrolle oder irgendwas. Ist schon klar,
aber. Ich glaube, du missverstehst die Anwendung des Programms. Das Programm ist nicht, ich beweise jetzt, sondern das Programm dient in allererster Linie dazu, um Ermittlungen zu unterstützen. Das heißt, ich als Ermittler verwende es, um meinen Fall bearbeiten zu können. Daraus werde ich dann aber andere Daten generieren. Wenn ich so ein Struktogramm habe, kann ich dann sagen, okay, ich habe jetzt 50 Leute gehabt, jetzt habe ich nur noch 3 Hauptverdächtige. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt meine wenigen Leute, die ich zur Verfügung habe, einsetze, um die zu observieren. Ich kann also meine Ressourcen besser einsetzen. Das ist eine Hilfe für mich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Staatsanwalt es so verwenden würde, alleine, ist sehr, sehr gering. Weil natürlich, auch wenn ich erstmal ein buntes Bild an der Gerichtswand habe, ich muss der Verteidigung im Zweifelsfall diese Daten geben und daraus lässt sich dann wiederum eine Plausibilität prüfen. Vielleicht mit in diesen Themenbereich reingehörend, es gibt die Firma IDS und IDS verarbeitet Daten. Sie bieten an für große Unternehmen, unter großen Unternehmen können wir uns internationale Kreditkartenunternehmen vorstellen, können wir uns solche Organisationen wie Post vorstellen oder große Kurierdienste. Die Bahncard wird beispielsweise von denen mit bearbeitet. Also alle Bahncard-Kunden sind dort gespeichert und als besondere Dienstleistung bietet IDS seinen Kunden an, die Profile, die sie für den jeweils einzelnen Kunden haben, auch zu verknüpfen. Das heißt also, ich kann feststellen, welche Bahncard-Kunden verwenden ihre Visa-Karte, um bei Karstadt einzukaufen. Wenn Karstadt seine kompletten Kreditkartendaten dort abrechnen lässt, dann habe ich das zur Verfügung. Ich kann auch eventuell feststellen, welche Bahncard-Kunden haben Mercedes und da vielleicht sogar noch Mercedes 190, Farbe Rot. Also diese Programme finden Anwendung nicht nur im Polizeibereich, sondern auch im ganz normalen Geschäftsleben. Nein, das ist nicht immer illegal. Das kommt sehr darauf an, wie der Vertrag zwischen dir und deinem Kontakt aussieht. Also ob du beispielsweise der Bahncard erlaubst, dass deine Daten verarbeitet werden. Und dahinter, hinter dem schönen Satz, darf für Informationszwecke genutzt werden oder darf genutzt werden, um ihre Kundenwünsche besser zu verstehen. Wenn du da einwilligst, heißt es schon, dass du in solche Vorgänge einwilligst. Zum Teil wird es auch dadurch gelöst, dass die Daten einfach an ein Land transportiert werden, in dem es diese Datenschutzbestimmungen nicht gibt.
Ja, mal noch eine andere Frage zum Thema Watson wieder. Das Programm, ist das eigentlich frei erhältlich? Und wenn ja, wo liegt eigentlich der Preis für so ein Tool?
Also es gibt auf der Webseite eine Demo-Version von Elementary Watson, das ist das, was hier jetzt gerade läuft. Das kann man auch kaufen, liegt glaube ich so bei $500 oder sowas, 400, 300, was in der Größenordnung. Und dann gibt es dann noch eine Professional und eine Enterprise Edition, wie das so üblich ist. Und die High-End-Version, wo man dann halt auch die richtigen Datenbanken dranhängen kann, die liegt so Arbeitsplatzlizenz bei $10.000.
Wie sieht es mit Skalierbarkeit aus oder so? Ich kann mir schwer vorstellen, dass so komplett Datenbank von der Telekom auf einem Windows-System zu durchsuchen und auszuwerten ist.
Na, das ist ja bloß ein Frontend. Das Ding hat in der Enterprise Edition ein ODBC-Backend und aus deinen zusammengeklickten Queries, genau, das kann ich gleich nochmal zeigen, wie man so eine Query macht. Wir machen das einfach mal hier. Queries, New Query, Using Query Editor. Hat man hier oben die Typen von Objekten, also zum Beispiel Ereignisse und Personen. Und wenn man die Verknüpfung davon haben will, dann macht man halt einen Link zwischen den Objekten mit, wie war das? New Link. Link to Account. Und dann kriegt man halt, also das Ding übersetzt das in eine SQL-Anfrage und schickt das an den Datenbankserver. Das heißt, das ist in keinster Weise ineffizienter, als wenn das der Admin einer Konsole mit seinem MySQL macht.
Ja, ich habe auch noch mal eine Frage an die Person, die eben meinte, die Daten können einfach exportiert werden. Wie ist das gesetzlich geregelt? Das ist ja sehr interessant. Kann ich einfach das Datenschutzgesetz dadurch umgehen, dass ich sämtliche Kundendaten irgendwie ins Ausland transferiere, da weiterverarbeite und sozusagen das, was ich daraus dann schließe, wieder importiere?
Das hängt prinzipiell vom Vertragspartner ab. In der Regel ist es zwar ein Vertragspartner in der Bundesrepublik, es gibt aber sehr viele Unternehmen, die explizit in ihren AGB darauf hinweisen, dass der Vertragspartner für die Erfüllung der Dienstleistung, also auch für die Verarbeitung der Daten, nicht etwa in Deutschland sitzt, sondern am Sitz der IDS in Plano, Texas, wo es diese Gesetze nicht gibt und wo deutsches Datenschutzrecht schlichtweg nicht gilt.
Jo, also ich bin hier mit meinen Versuchen, das File von Q zu importieren, nicht weitergekommen, weil, wie vorher gesagt, das Datumsformat nicht passbar war und ich nicht weiß, wie man da ein Custom-Datenformat einträgt und ich auch kein Perl hier habe. Was sagt denn der Import? Führt zu weit? Ich kann es dir nochmal zeigen, weil das ist, man muss es mal gesehen haben, um sich vorstellen zu können, dass das nicht nur von Datenbankspezialisten bedient werden kann, die Perl programmieren können, sondern von dem durchschnittlichen Ermittlungsbeamten, der auch nicht ganz dumm ist. Wo hatte ich meine Imports? C, eigene Dateien, fubar.txt. Sagt man hier New Settings, dann geht der Wizard auf. Der zeigt einem schon mal die Datei an, die man da angeklickt hat. Kann da schon mal reingucken. Dann fragt er einen, wie denn so der Separator sei. Und dann sagt man ihm offensichtlich Komma. Dann erkennt er schon, sind vier Spalten. Geht man weiter und dann weiß man, das ist jetzt irgendwie Leute, die mit IDs über Macken laufen. Das heißt, wir haben da drin Ereignisse, nämlich jemand läuft über eine Matte. Wir haben da drin Personen, nämlich eine Person läuft über eine Matte. Und wir haben ein Ort. Wo ist der Ort? Event, Address, Account. Na, ich glaube, Address ist irgendwie erstmal gut genug. Und ich weiß, in diesem Datenbank wird einem Ereignis eine Person zugeordnet. Und einem Ereignis wird ein Ort zugeordnet. Dann geht es weiter. Kriege ich jetzt eine Liste der drei Objekte, die ich angelegt habe, mit allen ihren Feldern. Das heißt, ich habe hier eine Address-ID, da eine Event-ID, da eine Person-ID. Und kann jetzt hier einfach reingehen, sehe, Spalte 1 ist ein Identifier. Okay, das ist jetzt nicht wirklich der Name der Person, aber wir tun mal so, als hätten wir den Namen der Person. Können also hier zu Person gehen, können sagen, der Label ist Spalte 1 und das in Spalte 2 ist offensichtlich ein Datum, also gehen wir zum Event, sagen irgendwie Start Date and Time 2, dann kann man hier auf Format klicken und dann gibt es hier Qs Format nicht, aber sonst jede Menge. Okay. In der dritten Spalte ist die ID der Matte. Das heißt, wir gehen dann jetzt zu den Addresses und sagen, das ist die, was weiß ich, eigentlich sollte man sich ein eigenes Objekt dafür anlegen. die Number. Spalte 3. Und Spalte 4 ist, ob es rein oder raus war. Das können wir uns in den Details speichern. 4. So. Import. Ja, genau. Jetzt können wir die ganzen User Tools. Also wenn er jetzt das Datum hätte parsen können, dann ja, wir wollen die importierten Daten behalten. Und dann müssten wir ja jetzt in all events lauter Ereignisse haben. Ja. Das sind sie in Reportform. Jetzt können wir auch uns eine neue Query machen, nämlich wollen wir wissen, welche Ereignisse sind mit welchen Personen verknüpft. Zack. Wer hat denn welchen Vortrag besucht? Oh. Achso, die Adressen sind nicht gepasst. Es geht über die Events, man muss sich wahrscheinlich erst den View daraus generieren. Oh. Naja, aber man kann sich das, glaube ich, ungefähr kann sich das, glaube ich, ungefähr vorstellen, wie das aussieht, wie man so eine Datei importiert. Und wenn man jetzt die Timestamps hätte, wäre das auch nicht alles untereinander, sondern schön nebeneinander. Okay, ich denke, das soll als Vorführung der Software genügen. Das bleibt der Fantasie überlassen. Ich kriege immer ganz schlechte Träume, wenn ich mir vorstelle, wie irgendwie die Telefonanschlüsse von Drogenkleinhändlern in diesem Tool wohl so aussehen mögen. Und wir demnächst alle im Knast sitzen werden. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, kurze Frage hätte ich noch. Es gibt ja da auch in Deutschland, so hier bin ich, ein Tool, das heißt Polygon. Das wurde ja mal auch in der CT besprochen. Das sieht, ich habe es mir mal angeschaut, so ein bisschen so ähnlich aus. Hat da jemand mal einen Vergleich irgendwie gemacht? Da gibt es auch Objekttypen und das wird im RDBMS gespeichert und man kann sich da auch, und also es sieht dann auch irgendwie so ähnlich aus, also so grob, wie ich das gesehen habe.
Nee, ich habe mir das nicht angeguckt. Das trotzdem kann man halt einfach die Demo-Version runterladen und mal durchklicken.
Weißt du, wie das bei Polygon der Fall ist? Ja, gibt es auch eine Demo-Version, die man sich holen kann.
Hast du es in einem anderen Format? Ja, kann ich mal nebenbei noch ein bisschen klicken. Gibt es noch Fragen?
Ja, hier. Hm? Da, wo es winkt. Gibt es aus dem universitären Bereich nicht irgendwelche Visualisierungstools? Weil ich denke, die haben sicherlich einen großen Bedarf an so etwas.
Na, die haben in der Regel wenig mit so großen Mengen von strukturierten Daten, content-intensiven Datenstrukturen zu tun. Es gibt so ein paar Ansätze, zum Beispiel gibt es ja das Psyche-Projekt und zum Beispiel auch die Framerd-Datenbank, aber die haben alle kein so schickes GUI. Also die Mächtigkeit der Datenbanken, die gibt es auch in der akademischen Welt, aber ich habe bis jetzt kein Tool gefunden, wo man halt jemanden 2 Stunden eine Einführung klickt und dann kann er selbstständig komplexe Datenbankabfragen machen und sich was unter dem Ergebnis vorstellen. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, erkläre ich das für geschlossen. Ich klicke hier noch 10 Minuten auf der Software rum. Wen es interessiert, der kann ja zugucken. Und sonst vielen Dank.
Ich hätte noch eine Frage. Und zwar wurde ein Tool genannt, womit man Text importieren kann. Also irgendeinen Text, Mails zum Beispiel. Was tut das Ding, wenn man ihn in irgendeinen Kriminalroman oder irgendeinen anderen Roman, eine Liebesgeschichte, was auch immer reingibt?
Na, es wird wahrscheinlich irgendwann wissen, dass Zusammenhänge, in denen ein Herr Goethe auftaucht, auch automatisch einen Herrn Schiller verdächtig machen. Aber also diese Systeme sind nicht davor gefeilt, nutzlose, strukturierte Informationen aufzunehmen. Sie können semantische Strukturen erkennen, also grob einen Satz parsen und verstehen, was sich worauf bezieht. Und aber die höhere Bedeutung, die oftmals in Kontext drinsteckt und in Zwischentönen drinsteckt, die bleibt denen natürlich verschlossen. Das heißt, es ist im Prinzip so wie Google, nur dass man auf komplexeren Strukturen suchen kann. Nicht einfach nur nach Wörtern, sondern such mir mal, wo irgendwie ob sich Innenminister Zusammenhang mit RAF vorkommt. Und der weiß dann, dass der Innenminister derzeit Chili heißt.